Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme dalasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Shownotes von der Schimpansenfolge, also Folge 46, tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes, auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit tierisch. Hallo allerseits. Kleine Info, bevor die Folge losgeht. Wir haben diese Folge vor einigen Wochen aufgezeichnet, bevor Frauke nach Peru gegangen ist. Die war ja jetzt über 4 Wochen für ihr Schokoladenprojekt in Peru unterwegs, ist gerade wieder zurückgekommen, muss sich aber erstmal organisieren. Deswegen haben wir jetzt eine Folge, die wir eben vor ihrer Reise aufgezeichnet haben. Und ich muss die folgende super wichtige Info hier vorne dran kleben, nämlich beim Erscheinungsdatum dieser Folge, also am 13.03., an diesem Tag, geht die internationale Wahl des Weichtiers 2024 los. Dieses spektakuläre Ereignis, das wir mit dem Tierisch-Podcast auch begleiten wollen. Jetzt hat man etwas über 4 Wochen Zeit, sein Favoriten-Weichtier zu wählen. Und wir legen die Website, wo ihr das tun könnt, auch nochmal in die Shownotes. Ihr könnt aber auch einfach googeln, internationale Weichtierwahl des Jahres 2024, dann findet ihr das auch. Die Schnecken, die Muscheln, die Kraken, alle freuen sich riesig über jede Stimme für die internationale Weichtierwahl des Jahres. Und ich sag euch jetzt schon mal die nominierten Tiere. Ich selbst habe noch keines davon je gesehen und ich schlage vor, weil wir irgendwie so ein paar Aktionen rund um die Weichtierwahl machen wollen, wer Bock hat, der kann doch einfach mal, und das mache ich jetzt gleich auch, also ich habe die Tiere noch nicht gesehen, der kann doch einfach mal malen, wie er denkt, dass diese Tiere aussehen. Und das Abgefahrene ist, teilweise habe ich für euch auch nur englische Namen, weil die überhaupt keinen deutschen Namen haben. Also es sind abgefahrene Tiere. Wir fangen an. Das erste Tier. Holt eure Stifte raus, überlegt euch, wie dieses Tier aussehen könnte. The Wavy Bubble Snail oder Micromelo undatus. Wavy Bubble Snail, also auf Deutsch, wenn man sich das so überlegt, also da gibt's auch keinen festen deutschen Namen zu, die wellige Blubberschnecke. Naja, wie könnte dieses Tier wohl aussehen? Weiter geht's. Dann haben wir, jetzt wird's auch besonders schön, The Glowstick Snail. Also die Leuchtstabschnecke. Also ich würde mal sagen, schon an diesem Punkt ist man doch völlig außer sich, was diese internationale Weichtierwahl zu bieten hat. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was diese Tiere so alles, also was man so alles über diese Tiere erzählen kann. Das werden wir dann alles am 27.03. tun. So, nächstes Tier. Also ehrlich gesagt, das müsst ihr euch irgendwie selbst übersetzen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das übersetzt. The Cusa Fiverridge. Emblema Eliotii. Also, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Denkt euch was zu aus. Dann haben wir, wird auch sehr interessant, The Wavy Sea Butterfly. Also der wellige Meeresschmetterling. Kann man sich jetzt auch noch nichts zu vorstellen. Und dann haben wir, ich glaube, das ist das letzte Tier, da gibt es sogar einen deutschen Namen zu. The Atlantic Brief Squid. Der gedrungene Kurzkalmar. Also wahrscheinlich ist der sehr kurz, würde ich vermuten. Alles andere wäre überraschend. So, das sind die fantastischen Nominierungen für die Weichtierwahl 2024. Ihr könnt ja wirklich euch mal überlegen, wie sehen diese Tiere aus und das vielleicht zeichnen. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich mal. Und dann könnt ihr uns das gerne auf Instagram schicken, wenn ihr das möchtet. Und eben, also am 27.03. in 2 Wochen werden wir nochmal eine Extra-Folge über diese fantastischen Tiere machen und auch allgemein über Weichtiere. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt geht aber erstmal unsere heutige Folge los mit einem etwas ernsteren Thema, mit dem sich, glaube ich, unsere Nominierten von der Weichtierwahl des Jahres auch auskennen, nämlich mit dem Thema Aussterben. Los geht's.
Bei unserer heutigen Folge von Tierisch geht es um das Aussterben.
Ja, also nicht so lustig, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Genau, und wissenschaftlich hochbrisant und hochaktuell. Aktuell für immer leider.
Und es gibt sehr viele Zahlen, sehr viele Fakten und einfach auch sehr viele Geschichten dazu zu erzählen. Also würde ich sagen,
auf geht's.
Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff
und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Wir haben heute jeder ein Tiergeräusch mitgebracht. Es gibt heute den Battle of the Tiergeräusche. Ihr könnt dann hinterher sagen, welches ihr besser fandet. Wie, das ist doch einfach ein Musikinstrument.
Nein, aber fast.
Wal?
Nein.
Das klingt ja total abgefahren. Aber das ist doch irgendwie ein Instrument, das gespielt
Nein.
wird. Irgend so eine Muschelhorn-Gedöns oder sowas.
Also du hast es schon gut abgeleitet,
wie
das wohl aussehen könnte. Und zugegebenermaßen ist es sozusagen rekonstruiert.
Ah, dann vielleicht irgendwie so Mammut oder irgendwie sowas? Oder
noch älter?
Dinosaurier?
Ja.
Gut, dann kann ich ja anfangen. Brachiosaurus, was weiß ich.
Parasaurolophus, einer von diesen Entenschnabelsauriern.
Ja.
Und wir machen natürlich irgendwie einen Link in die Shownotes, dass man sich das Thema angucken kann. Hatten so einen ganz langen, ja eben trompetenartigen Fortsatz oben auf dem Kopf. Und weil diese ja sozusagen Schädelelemente ja erhalten sind, konnte man das nachbauen und konnte dann dieses Geräusch rekonstruieren. Und
also das heißt,
sollen die
so
wohl gemacht haben.
Fortsatz, ich stelle es mir so ein bisschen vor wie bei so einer Klappmütze, bei dieser, ist das eine Robbenart oder Seehundart oder die, die das so aufblasen können.
Nee, genau, aber das ist eben mit verknöchert. Also da wird nichts aufgeblasen. Vielleicht hatte das auch noch aufblasbare Teile, aber genau, eher wie so ein, ja, wie ein richtiges Instrument.
Musikinstrument. Würde ich jemals einen Horrorfilm machen, würde ich das nutzen. Mir standen eben alle Haare zu Berge. Das klingt echt unheimlich. Und genau, die sind logischerweise ausgestorben und du erzählst uns nachher auch noch etwas mehr über das Aussterben der Dinosaurier.
Das mache ich.
Ich würde jetzt erstmal mit meinem Tiergeräusch noch kommen.
Ja. Ein Vogel?
Ja.
Ist der ausgestorben?
Wahrscheinlich.
Oh je.
Ja.
Also fast also so ausgestorbener Vogel.
Genau. Also falls jetzt ein Hörer zu Hause sitzt und sagt, ja, diesen Vogel, den kenne ich, dann sind wir alle sehr beeindruckt. Ich kenne die Geschichte, aber geraten hätte ich es jetzt auch nicht. Aber er klingt so schön. Nochmal ganz kurz. Dieses Tier, das man hier rufen hört, ist das letzte Männchen vom Schuppenkehl-Moho oder auch Kawaii-Krausschwanz. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich schon kein Weibchen mehr lebte, das diesen Ruf hören konnte. Das heißt, er pfiff ins Leere, was ich finde ich so total, was so traurig ist und was irgendwie so richtig zeigt, wie Aussterben passiert und dass das eben dann auch wirklich Tiere, also das hört sich immer so abstrakt an, gut, eine Tierart stirbt auf, so, aber irgendwann ist das letzte Tier da, das noch irgendwie verzweifelt nach einem Paarungspartner oder überhaupt nach einem Partner pfeift und nur noch ins Leere pfeift und nie mehr Antwort bekommt.
Genau.
Das ist schon sehr traurig.
Da haben wir quasi schon, oder nicht quasi, da haben wir die direkte Erklärung eigentlich, was Aussterben ist, nämlich wenn der letzte Vertreter einer Art verschwunden ist. Da ist auch schon klar, dass das nicht unbedingt immer so leicht festzustellen ist, denn irgendwo könnte sich ja einer versteckt haben. Deswegen sagt man, offiziell als ausgestorben gelten Tier- und Pflanzenarten erst, wenn man mindestens 10 Jahre keinen Vertreter Alter von denen mehr nachgewiesen hat.
Genau, und so war es beim Schuppenkehl-Moho oder Kawaii-Krausschwanz. Die Geschichte von dem erzählt eigentlich sehr, sehr viel über Aussterben, wie Aussterben passiert und wie es auch abläuft. Und so ein Zitat von dir ist ja oft auch, dass Seltensein die Vorstufe für Aussterben ist. Und so ähnlich war es bei diesem Vogel, so ein 20 Zentimeter langer Singvogel aus der Gattung der Krausschwänze, und der war endemisch, was auch immer schon schlecht ist. Das heißt, er kam ausschließlich auf Kauai, auf dem Hawaii-Archipel vor. Und endemisch sein, also nur an einem Ort vorkommen, ist schon immer eine gefährliche Sache. Wenn da irgendwas schief geht, dann hat man quasi verloren, und es ging so einiges schief auf Hawaii, das erzähle ich gleich noch. Und dieser Schuppenkehl-Moho, der wurde 1899 noch als ziemlich häufig beschrieben. Dann gab es eine Expedition 1928 und 36, und da konnte kein Exemplar mehr gefunden werden. Und dann 1940 hörten Ornithologe angeblich den Gesang, war sich aber dann hinterher doch nicht mehr so ganz sicher. Und dann wurde aber 1960 in so einem ganz abgelegenen Sumpf auf 1000 Höhenmetern wurde eine kleine Population nochmal gefunden von 34 Tieren. Und die konnten dann eine Weile nachgewiesen werden, und dann wurden die aber auch wieder aus den Augen verloren. Dann war nicht sicher, sind sie ausgestorben. Dann wurde 1981 nochmal ein Pärchen entdeckt. Und ja, wie du schon sagst, selten ist die Vorstufe vom Aussterben, weil wenn dann irgendwas passiert, dann ist es halt vorbei. Und es passierte was, es kam ein Hurricane. Und dann kamen eben nochmal Biologen und haben nach diesem Pärchen geguckt. Dann war das Weibchen verschwunden. Und das Männchen, und das haben wir eben gehört, wurde dann noch einige Jahre gehört, wie es eben verzweifelt nach einem Partner pfiff und keinen mehr gefunden hat. Mhm. Und irgendwann verstummte das dann eben auch. Ja. Und man, seitdem hat man den Ruf nicht mehr gehört.
Mhm.
Was sind die Gründe dafür? Also eben dieser Hurricane hat den im Prinzip nur den Todesstoß verpasst. Selten geworden sind sie aus unterschiedlichen Gründen. Und das sehen wir eben auch weltweit, dass dieses Artensterben, das im Moment passiert, eben aus unterschiedlichen Gründen passiert und oft sich Gründe, die sich auch gegenseitig bedingen. In Hawaii war es zum einen Lebensraumzerstörung, dann aber auch eingeschleppte Hausratten und Schweine, also invasive Arten. Das ist ein großer Treiber fürs Artensterben, erzähle ich nachher auch noch mehr zu. Und dann eben auch eingeschleppte Moskitos. Denkt man erstmal nicht dran, wenn man an eingeschleppte Arten denkt. Aber klar, über Schiffe und so weiter werden auch solche Tiere eingeschleppt. Und diese Moskitos, die haben auf Hawaii eine katastrophale Vogelmalaria und Vogelpocken ausgelöst. Und die haben zu einem riesigen Artensterben der Avifauna in Hawaii geführt und wahrscheinlich eben dann auch zuletzt das Artensterben vom Schuppenkehl-Moho verursacht. Und da sind wir beim Thema, welche Tiere sind bedroht und was sind die Treiber davon?
Darf ich da vielleicht ganz kurz nochmal einhaken bei dem zu Vögeln? Also vielleicht erst nochmal, wir sprechen ja über Aussterben heute als sozusagen wirklich ausgestorben, also kein Individuum mehr vorhanden. Aber die Vorstufe auch ist eigentlich ein ökologisches Aussterben, weil man kann sich vorstellen, wenn Tiere extrem selten sind, Arten extrem selten sind, dass sie häufig schon gar keine ökologische Rolle mehr so richtig in ihrem Ökosystem spielen. Und dann gibt es so etwas, was natürlich schwerer zu definieren ist, aber was man so als ökologisches Aussterben bezeichnen könnte. Und dann gibt es natürlich noch, du hast erwähnt, von diesem Vogel gab es dann nur noch ein Männchen, damit ist die Art de facto ausgestorben. Mhm. Die wird sich nie mehr erholen. Selbst wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr langlebiges Tier hat, dann gilt offiziell sozusagen die Art noch relativ, solange dieses eine Individuum noch lebt, als nicht ausgestorben. Aber man weiß ja schon, dass es die bald nicht mehr geben wird. Und ich will nochmal, weil ich da so eine ganz aktuelle Publikation gefunden habe, weil bevor du da über diese Treiber nochmal genau redest, wenn wir darüber reden, ist ja gar nicht so einfach, eben diese Daten zusammenzukriegen, wie viele sind jetzt ausgestorben oder wie viele sterben jetzt gerade aus. Und es gibt eine ganz neue Publikation vom Dezember 2023, die sich mit dem Aussterben von Vogelarten explizit beschäftigt hat. Sehr elaborierte Methoden haben die da angewandt, Modellierung, Fossilfunde, viele Parameter verglichen und die sind zu dem erschreckenden Ergebnis gekommen, dass wahrscheinlich bis heute in den letzten 500 Jahren und bis heute eben ungefähr 1300 bis 1500 Vogelarten ausgestorben sind. Also man rechnet im Moment damit, dass wir knapp 11.000 Vogelarten haben. Das bedeutet, dass schon 12% aller Vogelarten weltweit verschwunden sind. Was auch sehr erschreckend ist, dass praktisch für alle diese Aussterbeereignisse der Mensch verantwortlich ist. Kommen wir später ja auch noch dazu. Natürliches Aussterben, klar, gibt's auch. Aber bei diesem Verschwinden und diesem viel stärkeren Verschwinden, als man sich das überhaupt vorgestellt hat, von Vogelarten, da ist eben der Mensch der Haupttreiber.
Ja, und jenseits der einzelnen Arten bei den Vögeln gibt es ja auch krasse Zahlen einfach zu den Individuen oder zur Biomasse an Vögeln in Europa. Und das finde ich so krass, weil im Laufe meines Lebens, also seit 1980, sind Vögel einfach so viel seltener geworden, dass man heute davon ausgeht, dass in Europa heute 600 Millionen Vögel weniger leben als noch, als ich geboren wurde. Also wirklich im Laufe meines Lebens sind 600 Millionen Vögel aus Europa verschwunden. Also in dem Fall keine Arten, sondern einfach Individuen. Was wirklich
und
krasse
man
Zahlen
vermutet,
sind.
Glaube ich auch, muss ich kurz überlegen, aber ich bin mir sicher, das gelesen zu haben, dass es heute quasi mehr Hühner gibt als Vertreter wildlebender Vogelarten. Also wenn man alle Vögel auf der Welt zusammenzählen würde, von allen wildlebenden Vogelarten, dann sind das zusammengenommen weniger Individuen als von Menschen gehaltenen Hühnern.
Unglaublich. Vielleicht nochmal zurück zu den Treibern. Wie kommt das? Oder erstmal zu den Zahlen. Also wenn man sich die rote Liste bedrohter Tierarten von der IUCN anschaut, dann sind da derzeit 157.000 Arten etwa erfasst worden. Und von diesen sind mehr als 44.000 Arten in Bedrohungskategorien eingestuft worden. Also eine ganze Menge. Davon 10.000 Wirbeltiere und 6.000 Wirbellose und natürlich dann noch Pflanzenarten. Also sehr, sehr viele Tiere. Und wenn man sich dann anschaut, welche Tiergruppen betrifft das wie stark und warum, also dann sieht man, ein Viertel der Säugetierarten ist tatsächlich bedroht heutzutage und auch ein Viertel der Süßwasserfischarten, die natürlich zum Beispiel vor allem mit dem Klimawandel zu kämpfen haben und auch mit Lebensraumverlust. Das sind dann in dem Fall so sehr große Treiber, die dazu führen, dann ist jede achte Vogelart, wir haben es eben schon gesagt, ist vor dem Aussterben bedroht und mehr als 30% der Haie und Rochen. Genau, die Treiber können sein Lebensraumverlust, die Tiere haben keinen Platz mehr, um überhaupt noch zu leben und dann eben auch der Klimawandel. Den Tieren wird es zu warm. Wir haben auch schon in anderen Folgen, gerade in unserer Wanderschaft-Folge, darüber gesprochen, wie die Tiere versuchen, der Erderwärmung auszuweichen, indem sie entweder vom Äquator wegwandern oder die Berge hoch. Aber all das ist natürlich irgendwann endlich. Also gerade die Berge hoch, irgendwann kommt man oben an. Das nennt man auch die Rolltreppe zum Aussterben. Dann gibt es aber noch andere Treiber. Und über einige haben wir eben schon gesprochen, als wir über den Schuppenkehlmoho gesprochen haben. Eine davon ist der internationale und eben oft illegale Handel. Das war jetzt bei Moho nicht das Problem, aber bei vielen anderen Arten ist es das Problem, dass die eben aus ihrem Lebensraum gerissen werden. Ein viel größeres Problem ist aber die Verbreitung von Krankheiten. Und eben beim Moho haben wir über den Moskito gesprochen. Eine andere Krankheit, die sich weltweit verbreitet hat, ist der Hautpilz, der Amphibien befällt. Und deswegen sind heute 40% der Amphibienarten vom Aussterben bedroht, also unglaubliche Zahlen. Dann gibt's invasive Arten, die sich breit machen, haben wir eben von Ratten gehört. Aber zum Beispiel krass finde ich, dass dieses Beispiel in Florida mit dem Tigerpython, der da frei wurde und der einfach 98% der Säugetierfauna in Florida, der natürlichen Säugetierfauna, platt gemacht hat. Also das sind dann invasive Arten, die sich breit machen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Das ist ein weiterer Treiber. Und dann gibt es auch noch den Treiber Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Also wir haben schon vom Insektensterben, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber einfach nochmal als Zahlen. Auch innerhalb meines Lebens, also in den letzten 3 Jahrzehnten, sind 75% der Insekten verschwunden, also der Gesamtmasse der Insekten, und man erzählt es immer und ich finde das aber trotzdem eindrücklich. Früher musste man ständig rausfahren und die Windschutzscheibe beim Auto putzen, weil die ganzen Insekten da dran zerplatzt sind. Wann macht man das heute noch, ja, ne?
Genau.
Wenn man
und diese,
sich ganz ehrlich mal fragt.
Ja, genau. Und diese Zahlen sind ja auch in den letzten 50 Jahren haben wir 70% aller Wirbeltiere verloren. Also die Arten gibt's noch. Da kommen wir jetzt erstmal zum Seltenwerden sozusagen. Aber ja, hast du ja vorhin schon gesagt, Seltenwerden ist die Vorstufe zum Aussterben.
Ja.
Und vielleicht nochmal zu den Zahlen, die du eben genannt hast. Was hast du gesagt? 127.000 Arten sind erfasst. Und die niedrigste oder die Schätzung von Arten, die es auf unserem Planeten gibt, mit der die meisten Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen im Moment rechnen, sind ja 8,7 Millionen Arten. Also das heißt, man sieht daran schon, dass wir über die allermeisten Tier- und Pflanzenarten eben gar nichts wissen über ihren wirklichen Zustand. Diese Zahlen, jetzt fragen sich vielleicht manche, die uns hier zuhören, ja, aber wie kann man denn wissen, dass 40% der Amphibien vom Aussterben bedroht sind? Also was man macht, ist, dass man eben hochrechnet von denen, die man da bewertet hat, und rechnet es hoch auf noch zu erwartende Arten, die man beschreiben oder entdecken wird. Mhm. Dabei habe ich übrigens auch noch eine ganz aktuelle Studie gefunden, die sich angeguckt hat, wie stark denn solche neu entdeckten Arten bedroht sind. Und die haben festgestellt, dass Arten, die man zwischen 1758 und 1767, also sozusagen mit der Erfindung der binären Nomenklatur, beschrieben hat.
Ich dachte gerade, wie kommt es denn zu dir? Ja, genau. Den komischen Jahreszahlen.
Genau. Da waren ungefähr 12% bedroht oder sind bedroht. Und von denen, die man jetzt kürzlich zwischen 2011 und 2020 beschrieben hat, waren 30% bedroht. Mhm. Und die haben das extrapoliert und haben sagen, okay, die Arten, die man bis 2050 noch neu beschreiben wird oder entdecken wird, da werden fast 50% von denen bedroht sein. Und das ist vielleicht nicht so ganz unlogisch, denn die man jetzt noch entdecken wird, die sind wahrscheinlich schon seltener, sonst hätte man die ja vielleicht schon längst entdeckt.
Ja.
Aber was damit einhergeht, ist, dass je mehr Arten wir entdecken und beschreiben, umso größer wird wohl der Anteil derer sein, die vom Aussterben bedroht sind. Also wir leben wirklich in krassen Zeiten, wenn man sich das betrachtet.
Ja, ich habe eben auch drüber nachgedacht, als wir uns vorbereitet haben. Ich habe ja vor, wann war das denn? 2016, glaube ich, kam mein Buch Die Supernasen raus, wo es eben auch um Artensterben, ging es nicht um Mike Krüger und Thomas Gottschalk, sondern es ging um Artensterben. Und die Zahlen aus diesem Buch sind halt alle schon nicht mehr aktuell. Mhm. Und das ist ja nicht lange her, ne?
Ja.
Und dann habe ich eben auch geschaut, wie viele Tiere tauchen auf der roten Liste als bedroht auf. Und wenn man da eben die Zahlen von 2022 nimmt, kommen da 41.000 Arten vor. Von 23 sind es schon 44.000 Arten.
Ja.
Also das sind so krasse Entwicklungen, die man einfach live auch miterlebt. Mhm. Und auch ich, also wenn ich so Vorträge halte, weiß ich auch noch, als es immer so 120 bis 150 Tier- und Pflanzenarten sterben pro Tag aus. Jetzt sind es 150 bis 200, sagt man schon als Wert.
Ja.
Also das ändert sich eben, während wir live dabei zusehen und während wir sprechen.
Vielleicht kommen wir da nochmal zu so einer natürlichen Aussterberate, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Also ausgestorben wurde ja schon immer. Das ist ja keine neue Erfindung oder kein neues Phänomen. Was neu ist, vielleicht zwei Aspekte. Das eine ist, viele Tier- und Pflanzenarten, die verschwunden sind, die sind nicht ausgestorben, sondern die haben sich über sehr lange evolutive Zeiträume eben in was anderes entwickelt. Also keine Ahnung, jeder von uns hat noch einige wenige Gene des Neandertalers. Der Neandertaler ist aber selber verschwunden. Wenn man das so anguckt, dann kann man sagen, dass ich glaube 99,9% aller jemals auf diesem Planeten existierenden Tier- und Pflanzenarten, dass es die heute nicht mehr gibt. Aber wichtig ist eben, die sind nicht ohne Nachfahren ausgestorben, sondern viele von denen haben sich einfach evolutiv verändert. Mhm. Aber natürlich auch Aussterben, dass einfach der letzte Vertreter einer Art ohne Nachkommen hinterlassen zu haben oder auch mutierte Nachkommen, dass der gestorben ist. Sowas gab es natürlich auch schon immer. Und es gibt eine sogenannte Baseline Extinction Rate, also das Hintergrundrauschen, könnte man sagen. Mhm. Und das ist ungefähr eine Art pro 1 Million Arten pro Jahr. Das bedeutet, wenn wir jetzt sagen 8,7 Millionen Arten, dann wäre, also runden wir mal auf 9 Millionen Arten, dann würden eigentlich im Jahr 9 Arten aussterben.
Mhm.
Und du hast es eben schon gesagt, also wie viele jetzt im Moment aussterben, da weichen die Zahlen stark voneinander ab, aber irgendwas wahrscheinlich 1 bis 3 Arten pro Stunde auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe noch so ein Beispiel, das finde ich selber immer sehr eindrücklich und deswegen will ich das hier gleich mal, ja, will ich das hier gleich nochmal sagen. Eine der Tiergruppen, die wir ja alle kennen und die ausgestorben sind, sind die großen Dinosaurier. Die kleinen Dinosaurier gibt es ja heute noch, Vögel. Ja. Also daran sehen wir, dass diese Tiergruppe nicht ganz verschwunden ist, aber die, die eben heute Vögel sind, die... Ja, deren Vorfahren gibt es eben nicht mehr. Und die großen Dinosaurier, die sind aber wirklich ausgestorben. Wir kommen auch gleich noch zu diesen Massenaussterbeereignissen, denn das war so eins vor 66 Millionen Jahren. Ursache da war wohl ein Meteoriteneinschlag, der dazu geführt hat, dass rückwirkend betrachtet sehr plötzlich die großen Dinosaurier ausgestorben sind. Sehr plötzlich heißt aber in weniger als 2 Millionen Jahren. Mhm. Man hat lange gedacht, es hat ungefähr 300.000 Jahre gedauert, bis diese großen Dinosaurier nach dem Meteoriteneinschlag verschwunden sind. Neue Studie sagt, nee, wahrscheinlich ging das viel, viel schneller, nämlich 33.000 Jahre. Mhm. Was da aber super interessant ist, ist, dass wenn wir damals gelebt hätten, niemand von uns bemerkt hätte, dass Dinosaurier selten werden oder gar aussterben.
Weil es dann doch zu langsam ist.
Ja, 33.000 Jahre, das hätte niemand von uns mitbekommen.
Ja.
Wenn jetzt so, sagen wir mal, eine mittlere Beschleunigung der Aussterberate mit der Experten, Expertinnen rechnen, ist so eine Vertausendfachung. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal ganz einfach umrechnen, dann würde es bedeuten, 1000-mal so schnelles Aussterben würde bedeuten, dass die Dinosaurier heute in 33 Jahren aussterben würden. Und das würden wir alle mitbekommen.
Ja, das
also das heißt, so kann man sich das vielleicht auch vorstellen.
Ja.
Warum ist es überhaupt so schwierig rauszufinden, wie viel sind denn jetzt ausgestorben? Also dass es diese großen Dinosaurier gibt, das wissen wir ja. Oder gab, wissen wir ja, weil wir Fossilien gefunden haben. Aber Fossilfunde sind eigentlich sehr selten. Also hier kleiner Tipp, falls man selber ein Fossil werden will, dann muss man zusehen, dass man nach seinem Tod sehr schnell eingebettet wird. Luftdicht in einem möglichst feinen Sediment, dann hat man eine Chance, ein Fossil zu werden.
Eigentlich witzig, dass es das nicht als Bestattungsmethode gibt,
kann
oder?
Kann man als Bestattungsmethode machen. Weiß man nie, ob der Dienstleister seinen Job erfüllt hat, weil es trotzdem natürlich so lange dauert, dass die Nachfahren nicht mehr mitbekommen, ob man fossil geworden
aber
ist.
Aber schon witzig, weil es gibt ja die abgefahrensten Bestattungsmethoden, dass noch keiner da drauf kommt, dass man sich einfach als Fossil eingießen lässt. So.
Genau, also und natürlich, je kleiner man jetzt ist, also fragiler die Knochen, je dünner die Knochen, umso unwahrscheinlicher ist eh schon unwahrscheinlich, ein Fossil zu werden. Aber wenn man auch noch klein, so ein kleines Skelett ist, ist noch mal unwahrscheinlicher. Und das ist auch der Grund, warum, ich hatte ja eben diese Publikation zitiert, von den Wissenschaftlern, die sich angeguckt haben, wie viele Vogelarten ausgestorben sind. Und Vogelarten sind eben eine Tiergruppe, weil die meisten ja klein sind, die fossil sehr, sehr schlecht dokumentiert ist. Und deswegen finden wir sehr wenig Vogelfossilien, obwohl wahrscheinlich sehr, sehr viele Vögel ausgestorben sind.
Mhm.
Und von größeren Tieren, wie von den großen Dinosauriern, finden wir verhältnismäßig viele Fossilien. Und trotzdem auch da haben wir wahrscheinlich nur einen ganz, ganz kleinen Einblick in die Vielfalt der Arten, die es damals gab.
Ja, und deswegen ist es eben so schwierig zu sagen, wie viele Arten sind denn nun eigentlich ausgestorben und wie war das eigentlich,
genau.
Was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Du hast eben die Massensterbeereignisse, die es gab, angesprochen. Wir sind jetzt im, man sagt immer, das sechste Sterben sozusagen, das sechste Massensterben. Zu Beginn schon mittendrin?
Ja, wir sind erst ganz, ganz am Anfang, denn interessanterweise, auch nochmal, wenn man jetzt dieses natürliche Aussterben sich anguckt, dann kann man sagen, dass ungefähr normalerweise, also dass vielleicht 10% der Arten in 1 Million Jahre aussterben würden, in 10 Millionen Jahren ungefähr 30%, in 100 Millionen Jahren ungefähr 65%. Und die Massenaussterbeereignisse sind so definiert, dass in weniger als 2 Millionen Jahren mindestens 75% der Arten aussterben. Und jetzt, wenn man sich das grafisch anguckt, also es gab 5 Massenaussterbeereignisse, das letzte eben vor 66 Millionen Jahren, in dem die großen Dinosaurier zum Opfer gefallen sind. Und das menschengemachte Aussterben, das ist ja eigentlich ein Ereignis, was erst, sagen wir mal, so richtig Fahrt aufgenommen hat, vielleicht seit 500 Jahren, seit der eigentlich schon durchaus vorher. Also zum Beispiel riesige Aussterbeereignisse haben Menschen mit der Besiedlung Nordamerikas da hervorgerufen. Die Tiere waren quasi naiv gegen einen solchen neuen Räuber und konnten alle da relativ schnell abgeschlachtet werden.
Ja.
Aber das bedeutet, also sagen wir mal, selbst wenn wir jetzt sagen, ja okay, seit 500 Jahren führt der Mensch zu großen Massenaussterbeereignissen, dann ist das natürlich ein Bruchteil von den 2 Millionen Jahren, in denen 75% verschwunden sein müssten. Das heißt, wenn man sich das grafisch anguckt, dann sieht man, dass wir gerade dabei sind, so eine ganz steile Kurve anzuschieben, aber die ist trotzdem noch relativ mini. Also wir sind noch weit davon entfernt, 75% aller Tier- und Pflanzenarten an den Rand des Aussterbens zu bringen. Aber wir arbeiten blöderweise daran. Also ja. Wenn es so weitergeht, dann werden wir definitiv keine 2 Millionen Jahre brauchen, um 75% der Arten zu vernichten.
Dann wird ja oft gesagt, naja, na und? Also ist es dann zwar traurig, wir lieben die Natur ja so, wie sie ist, aber ja, die Erde ist ja auch noch da, nachdem die Dinosaurier da waren, ja. Aber wir werden halt Teil dieses Aussterbens sein, über kurz oder lang. Also klar, die Erde ist hinterher noch da. Die denkt sich, oh, was war denn das jetzt schon wieder?
Genau,
aber also in dem Fall geht es eben um das Überleben unserer eigenen Art. Ne?
Ja.
Es geht nicht um die Rettung der Erde, wenn wir über Artenschutz sprechen, sondern es geht um den Schutz unserer Art. Weil, also wir können ja kurz darüber sprechen, warum sollten wir denn die Arten schützen? Warum sollten wir dafür sorgen, dass sich das verlangsamt, dass unsere Natur einigermaßen komplett bleibt? Und dann habe ich, glaube ich, auch schon mal als Beispiel hier im Tierisch-Podcast den Jenga-Turm gebracht. Aber ich erzähle es einfach nochmal, weil ich finde, es ist ein gutes Bild, warum wir schauen müssen, dass unsere Ökosysteme komplett bleiben. Also man kann sich vorstellen, so ein Ökosystem setzt sich wie so ein Jenga-Turm. Das ist dieses Spiel, wo man so Klötzchen aus so einem Turm zieht und oben wieder draufsetzt. Irgendwann klappt der zusammen. Jetzt kann man sich vorstellen, so ein Jenga-Turm ist eigentlich ganz grundlegend wie ein Ökosystem. Das setzt sich aus Tier- und Pflanzenarten zusammen. Der Jenga-Turm setzt sich aus diesen einzelnen Klötzchen zusammen. Und genau wie die Klötzchen im Jenga-Turm sind auch die Arten in einem Ökosystem voneinander abhängig. Im Jenga-Turm sind sie aufeinander geschichtet. Also die Stabilität ist voneinander abhängig. Wenn jetzt das erste Klötzchen ganz leicht rausgeht, der Jenga-Turm bleibt stehen, man zieht ein zweites Klötzchen raus und ein drittes, der Jenga-Turm steht immer noch. Also ist die Frage, war das egal? Und da muss man ganz klar sagen, nein, denn mit dem ersten Klötzchen hat der Jenga-Turm schon an Stabilität verloren. Und genauso ist es in unseren Ökosystemen. Je mehr Arten wir entfernen, desto instabiler werden diese Ökosysteme und desto eher können sie eben die Leistungen auch nicht mehr bringen, von denen wir abhängig sind, nämlich sauberes Wasser, saubere Luft und Nahrungsmittel. Ja. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir die Ökosysteme stabil halten und dass wir eben die Natur auch zusammenhalten und dafür sorgen, dass dieses Artensterben nicht immer weiter in diesem Tempo voranschreitet.
Mhm, genau, vor allem, weil wir ja auch noch anders eingreifen, also zum Beispiel was den Klimawandel anbelangt. Das heißt, dass Ökosysteme in Zukunft eigentlich sowieso viel stabiler noch sein müssen. Wenn wir an sowas denken wie Extremwetterereignisse oder so, dann kommen ja auf viele Ökosysteme noch große Herausforderungen
genau.
zu. Und wie du richtig gesagt hast, also manche Leute denken, dass das so wie in so einem Hollywood-Film, am Ende läuft der Filmheld durch eine völlig zerstörte Stadt und rettet dann noch irgendwas. Und das ist absurd. Also wir sterben im Mittelfeld aus, wenn wir überhaupt das Mittelfeld erreichen werden. Danach genau. werden sich alle möglichen anderen Tier- und Pflanzenarten noch prächtig amüsieren. Ja, du hast Nahrung angesprochen. Also das will ich vielleicht auch nochmal sagen. Die Bereitstellung fruchtbarer Böden ist ja eine Leistung von Ökosystemen, die wir Menschen nicht ersetzen können. Fast unsere gesamte Welternährung, nur also abseits der Ernährung mit Meeresfischen, basiert auf der Bereitstellung fruchtbarer Böden. Und die wiederum werden nur von Biodiversität garantiert. Wir denken immer, wir sind so ein bisschen Master of the Universe, aber eigentlich sind wir Spielball, verstehen nur zu wenige.
Und eben, was ich auch im Pantanal immer sehe, war vor einigen Jahren in der Presse die großen Brände. Ne? Brände gehören auch zur Natur des Pantanal, natürlich nicht in diesem Riesenausmaß, in dem sie da passiert sind. Aber was man im Pantanal immer sieht, ob es eine Dürre ist, ob es ein Brand ist, sieht man, wie schnell sich die Natur dort erholt. Und das liegt daran, dass da eben noch diese große Artenvielfalt vorhanden ist, wo eben dann ein Puzzleteil in das nächste greifen kann und sich Arten auch gegenseitig helfen können, wieder hochzukommen, wenn es eben ein katastrophales Ereignis wie eine Dürre oder sowas gab. Und je ärmer ein Ökosystem wird und je mehr Arten einfach fehlen, desto mehr verliert dieses Ökosystem eben auch seine Flexibilität und seine Fähigkeit zu regenerieren.
Ja.
Und das ist eben genau die Fähigkeit, die unsere Natur ganz, ganz dringend braucht in Zeiten des Klimawandels, um sich eben auch anzupassen zum Beispiel. Dann übernimmt die eine Art vielleicht etwas mehr, aber es stützen sich ganz viele verschiedene Arten.
Genau, und jetzt fragen sich manche Leute vielleicht, naja, aber es entstehen doch auch immer neue Arten. Und da muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass durch diese massive Beschleunigung des Aussterbens, dass wir das Aussterben beschleunigt haben, aber natürlich nicht die Neubildung von Arten. Die Neubildung von Arten durch Evolution, evolutive Prozesse, das ist ja nicht schneller geworden, das ist weder schneller noch langsamer geworden, eher wahrscheinlich sogar langsamer, weil wenn Arten nur noch wenige Individuen haben, dann ist ja deren genetische Vielfalt eingeschränkt und damit auch die Möglichkeit zukünftiger Variationen und letzten Endes auch der Artbildung. Also das heißt, wir beschleunigen massiv das Aussterben und wir bremsen wahrscheinlich sogar eher die Neubildung von Arten, dadurch, dass wir so viele Arten sehr selten gemacht haben.
Jetzt war ich kürzlich eingeladen in einem anderen Podcast, kommt demnächst, im Nachgefragt-Podcast. Und da wurde eben auch im Vorfeld, in der Vorbereitung, kam die Frage auf, gibt es denn auch Arten in Deutschland, die aussterben? Und das ist natürlich die ganze Zeit der Fall. Also genau wie du global schon gesagt hast, man hat eigentlich gar keinen so richtigen Überblick. Aber Deutschland kann man sich auch einfach denken, ne? Wir haben nur noch wenig Natur übrig und da kann man dann auch nochmal den Blick auf die rote Liste werfen für Deutschland in dem Fall. Vorhin habe ich ja globale Zahlen vorgelesen und da sieht man eben auch, dass 37% der Wirbeltiere auf der roten Liste stehen. Also ich habe vorhin gesagt, für global ist es etwa ein Viertel, also bei uns sind es nochmal mehr. 32% der wirbellosen Tieren und 31% der Pflanzen, also wahnsinnige, und jetzt will ich die Pilze und Flechten nicht unterschlagen, 23% genau. Der Pilze und Flechten, also sind bestandsgefährdet, also auch wahnsinnig hohe Zahlen.
Genau, und was man da natürlich sagen muss, ist, dass ein reiches Land wie Deutschland, wo sich viele Menschen für Naturschutz interessieren, dass es da, dass die Leute anfangen, Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, häufige Arten können relativ schnell selten werden. Wenn sie dann super, super, super selten sind, dann fangen die Leute an, sie zu schützen. Also wenn wir mal global gucken, also was weiß ich, Berggorillas, die haben so eine gigantische Aufmerksamkeit, die sind total wenige. Wahrscheinlich wird deren Aussterben irgendwie verhindert werden können, weil es einfach einen gigantischen Fokus auf diese paar Individuen gibt und man wahrscheinlich sehr, sehr viel Finanzmittel aufwenden wird, um die irgendwie vom Aussterben dann zu bewahren. So ein bisschen gilt es auch für uns. Also wenn eine Schmetterlingsart selten ist oder bestimmte Vögel, dann wird ein großer Aufwand betrieben. Aber eigentlich ist es besser, den Aufwand zu betreiben, solange Arten noch häufig sind oder auf jeden Fall mal zu verhindern, dass sie von sehr häufig zu sehr selten werden. Das kann man nämlich eigentlich immer sehr kostengünstig auch erreichen, während von selten werden zu Aussterben verhindern, das kostet immer wahnsinnig viel Geld. Mhm. Und ich will noch ein Beispiel bringen, weil ich das selber immer total frappierend finde. Häufig sein schützt in Anführungszeichen auch nicht immer vorm Aussterben. Der häufigste Vogel, den es auf unserem Planeten gab, zumindest in den letzten paar hundert Jahren oder vielleicht paar tausend Jahren, war die Wandertaube in Nordamerika. Ein Vogel, von dem es auf jeden Fall über 1 Milliarde Individuen gab. Und diese Vogelart ist heute ausgestorben. Also wir haben den häufigsten Vogel der Welt, die häufigste Vogelart der Welt ausgerottet. Das ist beschämend für uns. Das ist aber eben auch eine Warnung, dass wenn man denkt, ach komm, von denen gibt es doch noch viele. Das kann auch schnell zu Ende gehen. Vielleicht auch nochmal so ein, aus meiner Erfahrung in Westafrika, als ich im Komoi gearbeitet habe, am Anfang ich habe immer aufgeschrieben, welche Säugetiere ich gesehen habe. Aber bestimmte Arten, also zum Beispiel Warzenschweine, weil ich davon so viele jeden Tag gesehen habe, habe ich die nicht aufgeschrieben. Mhm. Und irgendwann haben wir uns unterhalten und gesagt, was ist eigentlich mit den Warzenschweinen los? Irgendwie gibt es nur noch total wenig Warzenschweine. Wir konnten das, weil wir die Daten nicht kontinuierlich aufgenommen haben, dann gar nicht so rückblickend genau analysieren, wann sind die eigentlich selten geworden und sind die eigentlich plötzlich selten geworden oder was ist da passiert? Ja, das ist so ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung, wo wir dachten, man, Warzenschweine, die schreiben wir gar nicht auf, die gibt's doch überall. Und am Ende meiner Zeit im Komoe, ja, gab es nur noch ganz, ganz wenig Warzenschweine.
Oder wie in Deutschland der Haussperling, ne? Also eben, mittlerweile fällt einem ja schon richtig auf, also hier in Köln, gibt es, also bei mir auf dem Balkon, wir kennen es alle, wir sind großer Freund von meinem Balkon und der Vogelgesellschaft da, wie das Rotkehlchen Markus zum Beispiel. Also Spatzen habe ich da nicht zu Besuch. Mhm. Und auch hier in der ganzen Gegend in Köln gibt es wirklich nicht mehr viele Spatzen. Mhm. Und mir fällt richtig auf, wenn ich irgendwo bin und man hat mal so eine Hecke, wo dann so richtig dieses Spatzengechilpe in großen Gruppen rauskommt, dann fällt einem erst eigentlich auf, dass es das hier in Köln eigentlich nicht mehr gibt, ne? Und das von so einer super, super häufigen Art früher eigentlich, ne?
Ja, genau. Und also nochmal Blick nach Afrika. Vielleicht haben wir es schon mal erwähnt, aber ich sag's nochmal. Löwen, also ein Tier, was ja wirklich jeder Mensch auf diesem, also sagen wir mal in Mitteleuropa kennt jeder einen Löwen, obwohl das kein einheimisches Tier ist, obwohl die meisten Menschen noch nicht in Afrika waren. Aber jeder weiß, wie ein Löwe aussieht. Jeder kann ein Männchen und ein Weibchen unterscheiden. Jeder weiß, wo die leben. Ja, es gibt heute weniger als 24.000 Löwen in Afrika. Das heißt, wenn man sich zufällig mit einem Fallschirm abschmeißen, runterschmeißen lassen würde aus einem Flugzeug, die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Nähe eines Löwenrudels aufkommt, die geht eigentlich gegen null. Also wenn wir uns angucken, wie riesig der afrikanische Kontinent ist, es gibt so wenig Löwen da. Ja, die haben dramatisch abgenommen in den letzten wenigen Jahrzehnten. Und wenn es so weitergeht, übrigens, wenn die Populationstrend weiter in der gleichen Geschwindigkeit nach unten geht, dann wird es 2050 in Afrika keine wild lebenden Löwen mehr geben.
Wow, und das nicht mehr lange hin. Mm-mm.
Ja, häufig geht es ja auch darum, so Zusammenhänge besser zu verstehen, weil wir sind ja alle der Ansicht, dass wir eigentlich ja gar nicht so richtig was Schlimmes machen. Aber komme ich nochmal zu Westafrika. Der größte Treiber für die Zerstörung von Regenwald in Westafrika ist der Konsum billigen Kakaos und billiger Schokolade in Deutschland. Also wer billige Schokolade isst, der zerstört leider den Lebensraum von Schimpansen in Westafrika. Sowas. Ja, was man vielleicht nicht erwartet. Also informieren tut auf jeden Fall auch gut.
In diesem Sinne wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche und macht's gut.
Bis dann, ciao. Tschüss.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.